Auch von meiner Seite einen wunderschönen Ostermorgen. Unser Herr, der Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist eine so wunderbare Tatsache. Die ist unumstößlich. Sie ist wahr. Und wie eben Frank schon uns gesagt hat, von über 500 Zeugen bezeugt. Da wollen wir jetzt mal uns die Auferstehungsgeschichte heute näher anschauen, und zwar aus Matthäus. Matthäus 28, da lese ich die Verse 1 bis 15. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße, fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, deine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Bis dahin das Wort Gottes. Die Welt steckt seit einigen Wochen in einer gewaltigen Krise, der Corona-Krise. Vieles ist davon berichtet worden und irgendwo haben wir im Moment das Gefühl, es scheint irgendwo kein Ende zu nehmen. Selbst die größte Supermacht ist machtlos gegen so einen Gegner, das erleben wir jetzt. Und da merkt man erstmal, wie klein wir Menschen doch wirklich sind. Viele bekommen Angst, sind unsicher oder haben vielleicht sogar schlimme Zukunftsbefürchtungen. Vermutlich ging es den Jüngern damals ähnlich oder vielleicht sogar noch viel schlimmer in ihrer persönlichen Krisenzeit zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung. Ihr Herr und Meister war hingerichtet worden und sie fühlten sich wahrscheinlich elend und allein. Und dann wurden auch noch Lügen über sie erzählt. Sie hätten den Leichnam gestohlen. Die Lüge versuchte man noch lange, lange zu erzählen. Aber geholfen hat sie ihnen überhaupt nicht, denn wir haben gehört, über 500 Jünger haben den Herrn gesehen nach der Auferstehung. Und damit spielt diese Lügengeschichte keine Rolle mehr. Wir wollen uns aber trotzdem mal dem Aspekt stellen, um zu zeigen, dass Gottes Wort absolut wahr ist. Ohne Ausnahme, 100%ig. Und dazu heute drei Punkte. Der erste Punkt, die Lüge. Der zweite Punkt, die Auferstehung. Der dritte Punkt, die Begegnung. Erster Punkt, die Lüge. Behauptet einfach, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Diese Lüge sollten die Soldaten verbreiten. So befahlen es die hohen Priester und die Schriftgelehrten. Und damit nicht genug. Die Soldaten bekamen sogar noch viel Geld dafür. Und wir erinnern uns, es waren nicht die einzigen, die Geld dafür bekamen. Denken wir an Judas Iskariot. 30 Silberlinge bekam er auch, um seinen Herrn Jesus zu verraten. Eine verabscheuungswürdige Tat, wofür sie Geld bekamen. Und was geschah? Er verriet seinen Herrn. Und wie viel Geld die Soldaten bekommen haben, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es war so viel, dass sie die Lüge verbreiteten. Und Lügen ist so etwas, womit vieles beginnt. Vor allen Dingen auch Kriege. Oder denken wir nur an die Schlange im Paradies. Sie war die erste auf Erden, die mit einer Lüge Adam und Eva beeinflusste. Mit den schlimmsten Auswirkungen auf die Menschheit. Durch eine Lüge verloren wir das Paradies. Durch Lügen sind viele Kriege entstanden. Und viele Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Als Kind wurde mir noch beigebracht, du sollst nicht lügen. Und wenn doch, wurde ich bestraft. Es wurde immer gesagt, Lügen haben kurze Beine. Weil die Wahrheit kommt raus, so ist es. Irgendwann kommt die Wahrheit raus. Aber mittlerweile, so bekommt man das Gefühl, scheinen vielleicht Lügen an der Tagesordnung in der Weltpresse zu sein. Wenn wir uns da mal umschauen, wer weiß manchmal noch Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Lüge, Bestechung, Korruption, das sind die Waffen, mit denen der Teufel gerne arbeitet. In Johannes 8, Vers 44 sagt uns unser Herr, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Hier nun die Geschichte erstmal, für die Soldaten bezahlt wurden. Die Jünger sollen sich in der Nacht an das Grab herangeschlichen haben, den schweren Stein zur Seite gewälzt und dann den Leichnam gestohlen, während die Soldaten schliefen. Lüge oder nicht, oder anders gefragt, steckt hier der Teufel dahinter? Hinterfragen wir das mal. Schon wenn man sich die Story anhört, merkt man, da ist gehörig was faul. Die Soldaten sollen auf Wache geschlafen. Wisst ihr, wie Soldaten bestraft werden, die auf Wache schlafen? Mit welcher Strafe Soldaten bestraft werden, wenn man sie beim Schlafen erwischt? Das kann bis zu damals Todesstrafe gewesen sein. Selbst in der Bundeswehr gibt es dort ein Gesetz für einen pflichtvergessenen Wachdienstler, wie man umgeht. Da steht geschrieben, einen dabei ertappten Vaterlandsverteidiger erwartet eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre. Wir müssen also viel eher davon ausgehen, dass die Wache bei einer so hohen angedrohten Strafe, und es waren einfache Soldaten, mit Sicherheit alles getan hätten, um diesen Diebstahl zu verhindern. Sie haben nicht geschlafen, denn die Strafe war zu hoch. Und was wir noch wissen müssen ist, es war von Anfang an anders geplant. Geplant war, auf das Grab aufzupassen. Und das mit äußerster Sorgfalt. In Matthäus 7 erfahren wir das. Da steht geschrieben, dass die hohen Priester und Pharisäer selbst es waren, die eine Wache anforderten. Sie gingen zu Pilatus und sagten ihm, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehlt, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin, sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Sie fürchteten also, dass die Jünger den Leichnam vielleicht doch stehlen könnten. Darum wurde die Wache überhaupt erst dorthin gestellt. Und der Stein extra noch versiegelt. Es war also der Plan zu verhindern und nicht einen Diebstahl zuzulassen. Somit können wir davon ausgehen, die Wachen waren hellwach. Sie hörten deutlich, als der Stein beiseite gewälzt wurde. Sie sahen den Engel des Herrn. Er kam vom Himmel herab, wälzte den Stein weg, setzte sich darauf. Seine Gestalt war die, wir haben es gehört, eines Engels, weiß wie der Schnee sein Gewand, und er war hell wie der Blitz. Wer diesen Engel sah, musste Angst bekommen, weil ein Engel etwas Übernatürliches ist. Deshalb ist es auch nur zu verständlich, dass die Wache furchtbare Angst bekam. Und zwar so viel Angst, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Medizinisch ist dieses Phänomen auch zu erklären. Ich lese mal, was die Medizin dazu sagt. In Gefahren- und Stresssituationen wird vom Nebennierenmark das Stresshormon Adrenalin ausgeschüttet. Das Adrenalin erhöht den Herzschlag, wobei die Muskulatur besser mit dem Sauerstoff versorgt wird, um den Körper auf einen Kampf oder eine Flucht vorzubereiten. Dabei werden eine Reihe nicht benötigter Organe und auch Teile des Gehirns in ihrer Funktion heruntergefahren. Erfolgt aber keine Reaktion in Form eines Kampfes oder Flucht, so kann nach bis zu 15 Sekunden eine Angststarre entstehen, bei der das bedrohte Lebewesen weder fliehen noch kämpfen kann. Es erstarrt sprichwörtlich vor Angst. Dabei sinkt der Herzschlag, die Muskeln versteifen sich. Die Kontrolle über die Körperfunktion lässt signifikant nach. Die Angststarre und die Angstbradykardie werden dabei durch Nervenimpulse ausgelöst. Die Lüge ist entlarvt, der Herr ist wirklich auferstanden. Zweiter Punkt, die Auferstehung, der Sieg über den Tod. Das ist der schönste, wohl der wichtigste Punkt überhaupt, die Auferstehung des Herrn Jesus Christus, der Sohn Gottes. Halleluja! Und das können wir jedes Jahr zu Ostern immer wieder neu feiern. Die Auferstehung des Herrn. Das wollen wir auch heute gemeinsam tun, obwohl wir getrennt voneinander sitzen. Und es ist so wunderbar, euch überall dort in den Wohnzimmern zu sehen. Durch die Auferstehung hat Gott seinen Plan erfüllt. Tod und Teufel sind besiegt. Der Vorhang ist in der Mitte durchgerissen und damit der Weg der Versöhnung freigemacht durch Jesus Christus. Er ist die Tür, er ist der Weg und die Wahrheit. Wunderbar steht das im 1. Korintherbrief. Dort steht geschrieben, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und nach einem Sieg hatte es zuerst überhaupt nicht ausgesehen. Denken wir jetzt mal an die Kreuzigung zurück. Seine Mutter, seine Jünger sahen ihren geliebten Herrn und Meister, wie er so hilflos am Kreuz hing. Ganz langsam hauchte er sein Leben. Minute für Minute wurde es geringer mit ihm, bis er letztendlich sein Haupt neigte und verschied. Was muss da? Der Feind triumphiert haben. Doch dann kam der große Sieg über den Tod und das war Gottes Plan. Den kann keiner zerstören. Niemand ist dazu in der Lage, selbst der Teufel. Und dann triumphierte der Sohn Gottes durch seine Auferstehung. Aber interessant ist, von den Jüngern hat vermutlich keiner so richtig damit gerechnet, obwohl der Herr es ihnen mehrfach gesagt hatte vorher mit deutlichen Worten. Und da stehen drei Beispiele mal in Markus 8. Vers 31 hat Jesus ihnen vorher gesagt, seinen Jüngern, des Menschensohn muss leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern, Schriftgelehrten, getötet werden über 3 Tage, auferstehen. Oder in Vers 31, des Menschensohn wird überantwortet werden in der Menschenhände und sie werden ihn töten und wenn er getötet ist, so wird er am dritten Tage auferstehen. Und ähnlich steht es in Markus 10, Vers 33. Wir können also davon ausgehen, dass die Jünger, als Jesus im Grab lag, wahrscheinlich nicht darauf vertrauten, dass er auferstehen würde. Wir hören nichts davon. So sind wir Menschen, wenn es darauf ankommt. Da ist manchmal unser Glaube sehr klein. Und da muss ich mich selbst mit einschließen. Der Widersacher möchte uns gerade in solchen Zeiten klar machen, dass wir alleine sind, möchte er uns klar machen. Wir sind verloren. So wie die Schlange im Paradies mit Misstrauen säte, sollte Gott gesagt haben, so will der Widersacher uns verwehren, in die Irre führen. Wir sollen uns hoffnungslos fühlen, verzweifelt sein. Wir sollen das Wort Gottes anzweifeln. Doch mit dem Herrn Jesus Christus haben wir den Sieger auf unserer Seite. Und mit ihm kann uns nichts geschehen. Und das ist dieses Herrliche. Bete und bitte den Herrn, dass er deinen Glauben stärkt und dir einen unerschütterlichen Glauben gibt, ganz besonders, wenn es darauf ankommt. Dass er dich immer wieder an seine Zusagen erinnert und dir vollstes Vertrauen in ihn und sein Wort schenkt, ganz besonders auch in Krisenzeiten, wie jetzt in der Corona-Krise. Die beiden Marias in dem Bibeltext durften die Wahrwerdung seines Wortes erleben. Maria Magdalena und die andere Maria gingen zum Grab. Sie sahen dort den Engel. Und dieser Engel sagte ihnen, er ist nicht hier, er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Geht eilends hin, sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt, und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Interessant ist dabei, dass die Jünger oder Frauen es leider nicht live miterlebten, wie der Herr auferstanden ist, wie er aus dem Grab stieg. Gott macht es anders. Er schickte seinen Engel, um den Frauen zu berichten, den Engel des Herrn. Also den höchsten Engel war für diese besondere Aufgabe vorgesehen. Und in über 60 Versen wird in der Bibel auch von dem Engel des Herrn berichtet. Wir kennen seinen Namen nicht. Nur einmal wird von einem Engel Gabriel berichtet in Lukas. Da sagt er, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Mal einige Beispiele, wo der Engel des Herrn aktiv wurde. Zum Beispiel in 2. Mose erschien der Engel des Herrn in einer feurigen Flamme aus dem Busch. Und Mose sah, dass der Busch mit Feuer brannte und wurde nicht verzehrt. Oder der Josef, der Stiefvater von Jesus, hatte auch den Engel des Herrn in einem Traum erlebt. In einem Traum sprach der Engel des Herrn Josef an, du Sohn Davids. Fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl zu dir zu nehmen, denn das in dir geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Oder da haben wir den Zacharias. Dort kam auch der Engel des Herrn. Da steht geschrieben, da sagt der Engel des Herrn, dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Auch da war der Engel des Herrn aktiv. Und der Engel des Herrn kam zu den beiden Marias, die bei dem Grab standen, um ihnen diese wunderbare Botschaft mitzuteilen. Er ist auferstanden. Und was für eine überwältigende Freude muss es bei diesen beiden Marias gewesen sein, so dass sie vom Grab wegliefen, um es den Jüngern zu erzählen. Welch eine Freude, als sie dann wussten, er ist auferstanden. Er lebt wirklich. Ich glaube, was in dem Moment in den Köpfen und Herzen der Frauen vorging, kann man mit Worten kaum beschreiben. Sie waren außer sich vor Freude. Halleluja! Und jetzt kommt das Tollste für die Frauen, die Begegnung. Punkt 3. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Sei gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße, fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt es meinen Brüdern, sodass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Die Frauen verließen also die Grabstätte und dann geschah es. Sie sahen ihren Herrn. Sie sahen Jesus Christus, den auferstandenen Sohn Gottes. Und er sagte auch noch: Seid gegrüßt, fürchtet euch nicht. Und in dem Moment konnten sie sich nicht mehr zurückhalten. Sie fielen vor ihm nieder und fassten seine Füße. Jetzt hatten sie ihren Herrn wieder. Welch eine Wiedersehensfreude. Die Prophezeiungen zur Kreuzigung, Auferstehung sind allesamt wahr geworden. Was wir dadurch immer wieder lernen können, ist, dass Gott sich an seine Zusagen hält. Ohne Ausnahme. So, wie er seinen Jüngern die Auferstehung zugesagt hat, hat er auch uns noch viele Zusagen gemacht, auf die wir uns auch hundertprozentig verlassen können. Und ein paar wenige möchte ich heute vorlesen. Da ist zum Beispiel in Matthäus 24, Jesus sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Seine Worte, sein Evangelium gilt ohne Ausnahme und das sogar über das Ende von Weltall und Erde hinaus. Weiterhin sagt der Herr in Matthäus 28: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er ist bei uns alle Tage, in der Corona-Krise, in der dunkelsten Stunde, selbst dann, wenn wir uns vielleicht einsam und verlassen fühlen. Gerade dann will er uns besonders nah sein und will uns trösten. Oder im Psalm 12 steht: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Gott schläft nicht. Der Psalmist, der in Bedrängnis war, wusste, wo er Hilfe bekam. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Daran können auch wir uns klammern, wenn wir in Not sind. Wenn wir bedrängt werden, in Anfeindung sind oder vielleicht mal nicht weiter wissen. Der Herr ist unsere Hilfe, das hat er uns zugesagt. Und darauf können wir uns verlassen. Und dann kommen wir noch zu einer der schönsten Zusagen von ihm in Johannes 14. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin, so sagt der Herr Jesus Christus. Erinnern wir uns an die Freude der Marias, als sie nach seiner Auferstehung vor ihm stehen konnte, ihn berühren. Das war ein Moment, den man nie vergisst. Und so ein Moment wird uns zuteil werden, dann, wenn wir den Sohn Gottes sehen werden. Sei es bei der Wiederkehr oder der Entrückung oder nach unserem Tod, wenn wir dann bei ihm im Himmel sein können. Wenn wir seine Liebe spüren können. Nur er ist die Liebe. Und nirgends woanders werden wir diese Liebe mehr spüren können als da. Seine Liebe ist unendlich und vergeht nie. Und diese Liebe können wir auch hier haben auf Erden. Jetzt und heute. Und diese Vorfreude lässt uns alles überwinden, weil wir selbst hier schon in seiner Liebe leben können. In 1. Petrus steht: Alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch, er sorgt für uns. Das ist eine Zusage. Amen. Und ich möchte ganz kurz mit uns beten. Vater im Himmel, Jesus Christus, das ist so wunderbar, dass wir wissen dürfen, du bist auferstanden. Du hast das aufgenommen durch deine große Liebe, die du zu uns Menschen hast. Und diese Liebe umschattet uns jeden Tag neu. Und dieser Liebe dürfen wir jeden Tag neu leben. Und das ist so herrlich. Wunderbarer Herr, wir bitten dich um deinen Segen, dass wir jeden Tag neu in dir die Liebe spüren wird. Amen.